Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Ja, schön, dass Sie da sind. Was haben denn Schafe, Monster und Mäuse gemeinsam? Müsste ich das wissen, wenn ich richtig zugehört hätte? Ich weiß sehr oft nicht, worum es eigentlich geht.
Ich denke mal, es ist ja so ein Lied, Schafe, Monster und Mäuse. Da geht es darum, dass das jemand von seinen Träumen erzählt. Er träumt davon, dass er mit Schafen, Monstern und Mäusen immer so durch eine seltsame Welt wackelt und bei denen von denen aufgenommen wurde. Und dann heißt es, von dir träume ich nicht mehr. Nicht? Und das ist so diese Art von Traumwelten. Ich finde das für Songs eigentlich immer sehr attraktiv, für Texte. Das gibt viele interessante Bilder. Und insofern ist das dann auch ein guter Titel gewesen für die ganze Platte, Schafe, Monster und Mäuse. Nicht?
Wobei ja Traumbilder natürlich auch mal für etwas anderes stehen, aber Liedtexte stehen ja auch meistens für was anderes und das macht es ja so schwierig, darüber zu sprechen.
Ja genau, Trauminhalt und Traumbedeutung. Wir haben alle unseren lieben Sigmund Freud gelesen und das ist ja das Tolle daran. Also dass man im Grunde genommen natürlich auch gerade dadurch viel erzählen kann, ohne es wirklich preiszugeben. Aber letztendlich funktionieren eigentlich alle Songtexte auf diese Weise ein bisschen, dass sie dieses Zweideutige haben, dieses nicht eindeutig Festlegbare, wenn sie gut sind, wie ich finde. Weil wenn ich sofort weiß, ah klar, alles angekommen, ich weiß Bescheid und es gibt keinen Zweifel und keine Möglichkeit, das umzudeuten, dann wird es irgendwann auch ein bisschen fahrlich.
Schafe, Monster und Mäuse ist auf jeden Fall der Titel des neuen Albums von Element of Crime. Und das ist ja eine Band, die erst die Musik macht und danach kommt Sven Regner dazu und setzt seine Texte drauf oder drunter oder dazwischen oder wie auch immer. Wie funktioniert denn diese Band?
Ja, ist eigentlich nicht ungewöhnlich, dass erst die Musik ist und dann die Texte, weil es sind ja keine Gedichte, es sind ja Lieder. Und insofern sind auch die Texte, haben was mit Melodien zu tun. Und dafür brauchst du Akkorde, dafür brauchst du eine Form von Musik, die vorhanden ist. Und wenn man sich das vorstellen kann, wenn man sich im Übungsraum trifft und die Ideen zusammenträgt. Also das können Akkordfolgen sein oder manchmal auch schon fertige Lieder. Und ich glaube, was das Besondere ist bei dieser Art von Arbeit, ist, dass man nicht weiß, was die anderen machen werden. Also man hat eine Stilistik, man weiß, in welchem Rahmen man sich bewegt, aber man weiß trotzdem nicht, was die anderen machen werden. Und das ist letztendlich immer wieder das Überraschende. Das gilt auch für die Texte, ja. Also man kommt mit was und denkt, was für eine Art Lied wird das werden?
Wenn ich jetzt gemein wäre, könnte ich natürlich sagen, ich weiß immer schon, wie ein Element of Crime Album klingt. Und ich kann mir auch die Texte ungefähr vorstellen. Aber das ist natürlich
zu groß geworden. Nein, aber das ist natürlich die Stilistik. Das ist ja, man ist ja halb froh, dass man eine hat. Ja, also
richtig.
Schlimm ist, wenn man da jede Platte was anderes ausprobiert, weil man nicht weiß, wo man, in welchen Hafen man da eigentlich segelt.
Also das ist leicht gesagt, ne? Man weiß schon vorher, worum es an den Texten geht. Bei Schafe, Monster und Mäuse hat es offensichtlich eben schon aufgehört, ne?
Naja, aber so ungefähr. Es geht doch immer um die melancholische, die nicht erfüllte Liebe, die dann am Ende von allem doch wieder steht. Es geht immer sehr stark um die
Poesie. Ja, wobei das sind natürlich auch im Grunde um die großen Themen generell beim Songschreiben.
Natürlich.
Überhaupt nicht. Das ist schon klar. Die haben natürlich eine eigene Art, auch das zu machen. Das stimmt, auch das ist wiedererkennbar. Weil auch Songtexten eben eher eine musikalische als eine literarische Handlung ist. Das wird oft unterschätzt.
Das hat Jakob Ilja eben sehr schön gesagt, es sind keine Gedichte, es sind Songs, es sind Lieder. Und das
darum
muss man
ist
natürlich.
Darum ist der Songtextschreiber ja auch in der GEMA und nicht in der VG Wort zum Beispiel. Nicht? Also wie der Literat. Ja, wirklich. Ja. Und darum hat auch selbst Bob Dylan dann irgendwann gesagt, Songtexte sind nicht für Literatur. In seiner Nobelpreisrede, ja, sind nicht für Literatur, sie wollen gesungen werden, nicht?
Trotzdem wollen die Leute wahrscheinlich meistens dann doch über die Texte reden bei Element of Crime. Wie auch immer, ich stelle einfach mal meine nächste Frage, nämlich, und das können Sie auch beide beantworten, ist die Welt bei Element of Crime eigentlich in Ordnung, so prinzipiell? Immer so ein bisschen Melancholie, weil das mit der Liebe nicht so richtig klappt, so stelle ich mir das ja immer vor, ein Element of Crime Album. Und ansonsten ist aber irgendwie, also so richtig, die großen Gefahren lauern da nicht, oder? Der ganz große Schmerz.
Dass das Leben selber, was da beschrieben wird, einen melancholischen Unterton hat, liegt in der Natur der Sache. Leben ist melancholisch auch. Ich glaube, für die meisten Menschen größten Teil ihrer Zeit ist es eher melancholisch als. Und da ist auch nichts Schlimmes dran. Melancholie ist ja auch eine Form von, sagen wir mal, gesteigerter Wahrnehmung, muss man sozusagen.
Mhm. Ja? Schön gesagt.
Blendet weniger aus. Ja, nimmt mehr an, lässt mehr zu.
Die Musik an selbst an sich ist ja schon die melancholischste aller Künste. Nicht? In dem Moment, wo sie erklingt, ist sie schon wieder weg, es ist nicht greifbar. Sie macht dann dauernd die Vergänglichkeit sozusagen bewusst. Und deshalb ist in der Musik auch das Traurige schön. Ich glaube, es gibt ein paar sehr traurige Lieder auf dem Album, oder also sehr melancholische. Aber das ist eben, kann in der Musik ist das eben trotzdem schön. Also es ist der Unterschied zwischen Kunst und Leben. Im richtigen Leben ist das Traurige nie schön. Es ist einfach nur traurig und schlimm. Aber in der Kunst geht das eben und das versöhnt einen ja auch damit. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Funktion, die man da auch erfüllt, nicht?
Ja. Wobei es, glaube ich, auch Musik gibt, die noch mehr wehtut, vielleicht doch noch ein bisschen tiefer geht und trotzdem irgendwie noch schön ist. Ich meine, Musik verletzt einen natürlich nie so richtig. Und trotzdem habe ich aber eben immer den Eindruck, dass sie so einen bestimmten Schritt weiter nie gehen. Also die Leute fallen immer nur so ein Stockwerk tief, wenn sich ja so eine Falltür aufmacht im Text. Und die fallen nie ganz bis unten in den Keller, oder? Das ist doch sicher Absicht.
Es ist schwer zu sagen. Ich glaube, wenn es ein Lied gibt auf dieser Platte, bei dem man das sagen kann, dass es schon also so ein Doomsday-Charme hat, dann ist das wahrscheinlich das Lied Gewitter. Das ist schon recht düster. Und es gibt sicher auch Lieder von uns, ich denke nur an Don't You Smile, damals aus der Frühphase, die sehr böse und sehr bitter waren. Das gibt es mal mehr, mal weniger, aber es ist auch keine Qualität an sich. Es hängt immer davon ab, was man in dem Moment gerade zu sagen hat, zu erzählen hat, wie man gerade drauf ist. Aber es ist richtig, wir machen kein Death Metal oder sowas.
Es fällt nur manchmal so ein bisschen auf, weil Sie ja jemand sind, also Sie haben ja, also Sie, Sven Regner, Sie haben ja, Ihr Wort hat ja großes Gewicht, Sie werden viel gelesen. Wenn Ihr Name irgendwo auftaucht, dann hören die Leute, glaube ich, auch wirklich zu. Und Sie nehmen ja auch in Interviews kein Blatt vor den Mund. Nur eben die Musik, die nimmt sich ja dann doch nicht so der Themen an, der gesellschaftlichen Themen.
Nein, das ist auch nicht die Aufgabe von Musik. Die gesellschaftlichen Themen, die Sie vielleicht meinen, dringende politische Themen, große soziale Probleme, das sind alles Dinge, die sind sehr, sehr wichtig und die sind sehr wichtig und ich nehme Politik sehr ernst. Die sind wichtig und deshalb sollte man über diesen Themen diskutieren, miteinander reden, man sollte Reden halten, Essays schreiben, Sachbücher. Das sind keine Sachen, wo es wirklich hilfreich und zielführend ist, wenn man dann singt. Wer wirklich noch will, dass in der Politik gesungen wird, der hat nicht verstanden, wie ernst die Lage ist. Es tut mir furchtbar leid, aber wenn man glaubt, dass es da auf Singen ankommt und am Ende dann noch den wählt, der am schönsten singen kann, dann ist man leider doch viel unpolitischer unterwegs, als man will. Das ist oft das Problem. Also ich finde, die Politik ist auch in den Zeitungen sehr viel besser aufgehoben in den vorderen 12 Seiten, die sich meist mit Politik beschäftigen. Und im Feuilleton tatsächlich wird es oft einfach nur noch mal durch so einen Gefühlswolf gedreht, der eigentlich niemandem hilft und nicht aufklärerisch ist. Und deshalb sollte man sich vielleicht mal Gedanken machen, wofür die Kunst eigentlich da ist, wofür sie gut ist. Und sie ist nicht dafür gut, diese Frage. Genau dafür ist ja die Politik da. Man kann auch politische Lieder machen, dagegen ist auch nicht zu sagen. Aber das ist nicht der eigentliche Grund, warum es Musik und Lieder gibt.
Aber politische Lieder zu machen, heißt auch nicht Politik zu machen. Sondern ich glaube, dass man damit einen Zwischenraum ausfüllt, der auch sehr wichtig ist. Weil es gibt nicht nur Politik und Nichtpolitik. Und Politik wird ja nicht nur in den Parlamenten gemacht. Und weil Sie sagten, die Politik wird im Feuilleton durch den Gefühlswolf gedreht. Ich glaube, dieser Gefühlsaspekt ist sehr, sehr wichtig
bei Politik. Gefühle sind nicht aufklärerisch und Gefühle sind auch nicht vernünftig. Und da sollte man sich auch klar machen. Die Vermischung von Politik und Gefühl ist genau das, was wir unter dem Begriff Populismus kennen.
Ja, aber ich Politik mag etwas ist nicht. Nie ohne Gefühl.
Ich mag etwas, ja genau, aber das ist das Problem. Aber im Idealfall eben schon. Es käme also eher darauf an, die Dinge zu trennen, als sie immer weiter zusammen. Denn eins muss man klar machen, der Populismus besteht aus nichts anderem, als aus der Vermengung von Gefühl und Politik. Und über Gefühle lässt sich ganz schlecht diskutieren, das kann ich gleich mal sagen. Ja, da kann man höchstens dafür sein oder dagegen oder sich einigen oder nicht, aber man kann ganz schlecht drüber diskutieren.
Aber es ist doch auch ein bisschen die Sehnsucht nach politischen Hymnen, also die ja auch Bewegungen befeuern können.
Haben Sie wirklich Leute eine Sehnsucht nach politischen Hymnen?
Nein, das ist was anderes. Das ist die Sehnsucht nach Vereinfachung. Die Aufgabe, die sich mir eigentlich stellt, nämlich mich politisch zu engagieren, wenn ich die politischen Verhältnisse in der Form nicht mag, ja, und ich übertrage das an jemand anders, das ist einfach nur bequem. Tut mir leid.
Es ist zum Beispiel was ganz anderes, was jetzt zum Beispiel in Chemnitz war, mit diesem Wir sind mehr, dass man bei solchen Veranstaltungen spielt, das finde ich auch in Ordnung, aber das tatsächlich ist sehr wenig politisch. Es geht eigentlich um was anderes, es geht eigentlich darum, überhaupt mal die Initiative über eine Öffentlichkeit oder öffentliche Meinung kurz zurückzugewinnen, dass nicht sozusagen die ganze Nachrichtenlage ausschließlich bestimmt ist von einer anderen Seite, die schlimme Sachen macht, sondern dass man irgendwann sagt, nein, es gibt auch noch andere Dinge. Das ist aber an sich noch keine große politische Aktion, das ist auch kein politisches Lied dafür. Nötig. Gerade auch, weil Kunst so rätselhaft ist und so verstörend oft und eben nicht diese eindeutigen Antworten hat, sondern im Gegenteil, gerade dafür da ist, auch Distanz zur eigenen Existenz zu finden zum Beispiel. Eigentlich sozusagen Urlaub vom Ich, von der eigenen Sterblichkeit. Ja? Das ist nicht nur ein Angriff auf, meiner Ansicht nach, vernünftige Politik, diese Verbindung, sondern auch ein Angriff auf die Kunst. Denn das ganze Verstörende muss dann nämlich weg. Da muss nämlich das ganz simple Lied her. Wir sind die junge Garde des Proletariats. Und das Interessante ist, alle diese Lieder konnte man auch eins zu eins umdichten. Ja, und die Nazis haben es zum größten Teil auch getan. Das spricht erstmal noch nicht gegen das Lied "Wir sind die junge Garde des Proletariats", obwohl ich es nicht singen würde heute mehr. Aber es heißt, es sagt zumindest mal, dass Musik, was das betrifft, eben dann wohl auch eine Nutte ist. Nicht? Da kann man offensichtlich mit derselben Melodie alles Mögliche erzielen. Und das zeigt eben die manipulative Kraft. Und das zeigt die populistischen Möglichkeiten, die das gibt. Und ich sage, man ist nicht schlecht beraten in der Politik, die Vernunft walten zu lassen und das Gefühl, möglichst zurückzudrängen, obwohl es natürlich nie ohne geht, weil wir sind Menschen, was soll man machen? Und umgekehrt, sage ich auch in der Kunst, sich auf die Stärken der Kunst und auf ihre Zweideutigkeit, auf das Geheimnisvolle und Rätselhafte zu besinnen. Und die Verbindung von Politik und Kunst im engeren Sinne schafft in der Regel keine sonderlich intelligente oder rationale Politik, keine sehr vernünftige Politik, aber auch keine sehr gute Kunst. Muss ich auch mal sagen. Ja.
Sie werden ja auch, gerade wahrscheinlich auch mit diesem Album, ich habe mich schon gefragt, ob es eigentlich ein Berlin-Album geworden ist. Es geht ja dauernd um Berlin. Sie werden auch sehr stark mit Berlin assoziiert, kommen aber eigentlich aus Bremen. Und ich habe mich auch mal gefragt, haben Sie eigentlich so eine norddeutsche Sicht auf die Welt? So bloß nicht aufregen, immer schön ruhig bleiben, trockener Humor?
Ich weiß nicht, es gibt ja auch hysterische Norddeutsche, also das kann ich nicht so sagen. Diese kollektiven Identitäten, damit tue ich mich schwer. Jakob zum Beispiel, aber kommt aus Berlin.
Der Vorzeige-Berliner,
ganz damit genau,
schlecht läuft. Ja. Ja, genau. Ja, aber die Band ist ja aus Berlin und die Band hat sich in Berlin gefunden, konnte auch nur in Berlin entstehen. Das heißt, es ist letztendlich irrelevant, wo die Leute herkommen. Ja, das ist wie in anderen Städten auch, man fragt ja auch nicht, Bands, die aus New York kommen, wo kommen die wirklich her? Oder aus London.
Naja, doch schon.
Also, die Leute kommen, gehen nach London und sind dann eine Londoner Band.
Sie wollen eine Londoner Band sein, deswegen gehen sie dahin.
Ja,
sie
genau,
wollen wahrscheinlich auch lieber eine Berliner Band sein.
Der entscheidende Punkt ist, das wären sie dann auch. Ne? Also,
Velvet Underground.
Wenn sie lange genug
Velvet Underground war ja nur New York, New York, New York, New York. Ja, wenn man sich mal überlegt. Und John Cale kam aus Wales. Und wo kam Lou Reed her? Irgendwo Lou Reed aus dem mittleren Westen.
Nee, aus dem Norden. Ja, und Nico kam aus Köln. Nico und das war so eine New Yorker Band wie keine andere. Ja, also insofern.
Oder vielleicht wurde New York auch ein bisschen das, was es ist, durch Velvet Underground, wer weiß. Also ich meine, das bedingt sich auch gegenseitig.
Das wäre auch eine starke Idee.
Kreuzberg wäre auch nicht das, was es ist, wenn es...
es bedingt sich natürlich gegenseitig. Die Leute kommen von überall her, saugen das aus, machen was draus, besingen das vielleicht sogar und der Ort wächst wiederum an Bedeutung, an all dem. Das liegt, glaube ich, auch in der Natur der Sache.
Delmenhorst. Ich meine, jetzt haben wir dieses Lied über Delmenhorst gemacht. Ich finde, seitdem strahlt Delmenhorst in einem anderen Glanz. Ohne jetzt also mir zu sehr auf die Schulter klopfen zu wollen, weiß auch gar nicht, ob es meine Absicht war. Aber dass man ein Lied machen kann über eine Stadt wie Delmenhorst oder die zumindest da spielt, und dann sieht das auch anders aus plötzlich. Es ist einfach eine Stadt, über die man ein Lied gemacht hat, hat irgendwie mehr Glam als eine Stadt, über die man noch kein Lied gemacht hat. Das ist nun mal so. Die Kunst verleiht der Wirklichkeit auch so einen gewissen Glanz.
Sagen die Leute, die das Lied geschrieben haben über Delmenhorst. Hey. Vielen Dank an Jakob Ilja und Sven Regner.
Ja, danke.
Danke.
Sehr gerne geschehen.